Guten Morgen miteinander. Schön, da zu sein. Es ist für mich immer ein Privileg, auf Adelboden zu kommen. Ich finde, es sind so viele tolle Menschen, die hier leben. Ich habe noch immer so eine besondere Sympathie für Bergleute. Zählen uns Frutiger auch noch dazu. Ich gehe auch gerne ins Simmental, zu den Oberwiller. Ich merke, das liegt mir irgendwo wie selber so aufgewachsen, hier zu Frutig, oder da unten zu Frutig. Aber für mich ist das ein bisschen das Gleiche, freue ich natürlich nicht. Aber es ist ja immer das Frutige, das Schönste, sich der Weg unserer Fadelboden. Ich bin effektiv gerne in den Bergen und irgendwo die Menschen, die hier leben, sind mir auch sympathisch, weil er etwas so sehr so Natürliches hat, etwas Praktisches und durch die Ekklesia ganz viele Leute lernen kennen, die man sehr schätzt und gerne hat. Genau. Heute Morgen möchte ich gerne mit euch in ein Thema hineingehen. Und zwar geht es um das Zelt vor Begegnung. Und ich habe gemerkt, für uns Bergler, ihr redet immer ein bisschen von uns. Ihr redet jetzt über meine Geschichte, vielleicht betrifft das dich gar nicht. Aber vielleicht geht es dir auch ein bisschen so. Ich habe gemerkt, wenn du eine Umfrage machst in der Gemeinde, wer könnte einen Kuchen backen, dann ist immer genug Leute. Wir haben nie ein Problem, wenn es darum geht, Küche zu bringen. Siehst du, wir müssen heute etwas aufräumen, haben wir meistens auch immer genug Leute. Aber siehst du, komm, wir beten für etwas, komm, so, wer tut? So. Das ist sofort wie ein Zögern da. Und ich merke, uns liegt irgendwo alles machen, geht uns manchmal so ring. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Also, du kannst planen, organisieren, machen. Wenn du etwas kannst bauen mit Holz oder etwas kannst kochen, backen oder du kannst eine Liste ausfüllen, alles, was du kannst machen, geht uns manchmal sehr ring. Aber wenn es darum geht, um eine Beziehung, um Gebet, um eine Beziehung mit einem unsichtbaren Gott, merke ich, wow, das ist manchmal ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Und ich merke, wir haben jetzt so wie zwei Seiten. Entweder haben wir so die gesetzliche Seite, wo man kann kriegen, denken, so, ich muss jetzt, so, wenn ich das nicht mache, dann, boah, und versuche irgendwo den Gott zufriedenstellen, denke, ich bete jetzt, und dann bete ich eine Stunde, und denkst, wow, habe ich jetzt eine Stunde gebetet, du den nicht, hey. So denkst, Potz, hey, 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 jetzt bin ich also gewesen. Und das ist so die gesetzliche religiöse Seite, wo wir manchmal können, und dann merke ich, dass wir so die gesetzliche Seite, wo wir versuchen, Gott irgendwo zufriedenstellen, ich sollte mehr, wo auch viel Verdammnis so Anklage drin ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich denke, oh, ich bin ein schlechter Christ. Weißt, wenn ich mehr würde beten, wäre alles besser in meinem Leben. Wenn ich mehr die Bibel gelesen die Woche, wäre vielleicht das nicht passiert. Wo wir so eine gesetzliche religiöse Seite manchmal haben. In unserer Gottesbeziehung. Auf der anderen Seite neigen wir vielleicht manchmal dazu, so, von total frei. Ich bin einfach geliebt und ich muss nicht und tu in dem Fall auch nicht, so. Und er kann ja das schon, wenn er will. Oder? Ich muss auch nicht beten. Gott weiß ja, was ich denke. So. Wo er es auch wieder wegnimmt aus der Beziehung. Und wegnimmt aus Verantwortung. Und ich habe gemerkt, es braucht manchmal so einen Mittelweg. Und deswegen möchte ich heute gerne über die Spiritualität reden. Und zwar nicht als einen Ansatz, für Gott zu gefallen, für ihn irgendwie zu beeindrucken, nicht als einen Ansatz, für besser zu sein als die anderen oder für frömmer zu tun als die anderen, sondern, dass wir irgendwo so eine Freiheit dürfen zu Gott kommen, dürfen den Schatz entdecken. So wie Timo das hat gesehen mit dem Wasser und merken, da kommt Wasser in unser Leben rein, das uns gut tut. Wo wir merken, wenn wir Spiritualität pflegen, wenn wir beten und Gottes Beziehung leben, dann machen wir es nicht, weil wir müssen oder nicht verbessert sein, sondern wir merken, es tut uns so gut. Und als Pastor hast du immer die Erwartung, dass du mehr sollst als die anderen. Und für mich, bis seit 15 Jahren im vollzeitlichen Dienst drin, ist es manchmal herausfordernd gewesen, weil du schon auf der einen Seite hast du immer die frommen, krassen Bäter. Die auch wirklich die Gabe vor Fürbitte, oder? Denen macht es nicht aus, eine Stunde lang auf den Knien zu sein. Und mir tut es schon nach 5 Minuten, wahrscheinlich schon nach 2, tut es mir weh. Weil ich vom Schutten her mit den Bändern da hinten Comedy habe, kaum kann sein, und die Knie drücken, und die Vorstellung da auf den Knien zu sein, das ist nicht mein Ding, so. Und so habe ich immer so eine Hassliebe gehabt zum Thema Fürbitte und Gebet. Ich habe gewusst, es ist gut, ich habe gesehen, es passiert vieles, aber ich habe Mühe gehabt, Zugang zu finden und gemerkt, es geht ganz vielen Menschen auch ein bisschen so, dass, naja, genau. Und irgendwann habe ich angefangen zu entdecken, was in diesem Zelt vor Begegnung drin steckt und gemerkt, da ist so viel Kraft drin und deswegen möchte ich gerne über das reden, aber ich möchte mit euch kurz eine Vereinbarung treffen für heute Morgen, nämlich es geht nicht darum, dass wir das jetzt wieder Druck aufbauen und denken, wir müssen jetzt mehr. Es geht auch nicht darum, einander zu beeindrucken oder eine Form oder einen Stil zu suchen, sondern es geht wirklich darum, dass wir in eine Freiheit zu dem Jesus kommen. Dass wir versuchen, aktiv so eine intensive, lebendige Gottesbeziehung zu ringen, weil wir wissen, dass es uns und unserem Nächsten dient. und für nichts anderes. Wir wissen, dass Gottes Beziehung führt immer zum Segen für mich und schlussendlich auch für die anderen. Und wenn wir uns nach dem ausstrecken, glaube ich, ist ganz viel Gesundheit drin. Gut. Und da ist, ich möchte euch zum Anfang etwas vorlesen. Und zwar ist dort im 2. Mose, Kapitel 25, hat Gott zu Mose geredet. Vorher ist ja die ganze Bundeslade, die Gott ihnen hat, die Gesetzestafel gegeben, die Begegnung auf dem Berg gewesen. Und dann hat Gott Mose gesehen, macht mir ein Heiligtum, Vers 8, ein Heiligtum, für das ich in eurer Mitte wohnen kann. Und im Vers 9 seht ihr etwas spannend. Und zwar genau nach dem Bild der Wohnung, nach dem Bild von allen Geräten, die ich dir zeige. Genau so sollst du es machen. Also Gott hat dem Mose wie eine Offenbarung geschenkt, einen Blick in den Himmel hinein. Er sagt, guck, ich zeige dir etwas. Und dann machst du es genau so. Du hast es genau so versuchen herzustellen. Und dann hat er eine himmlische Realität angeholt mit dem Zelt. Und mir hat das immer beeindruckt, die Elemente. Auch früh anfangen zu verstehen, was die einzelnen Elemente irgendwie bedeuten. Aber erst vor etwa 2 Jahren habe ich wie verstanden, was Gott irgendwie wollte. Oder dieser Stiftshütte hat man immer auch das Zelt von Begegnung gesehen. Was hat Gott wollen? Er hat gesagt, ich gebe euch einen Ort, wo ihr reinkommen könnt und mir begegnen. Ich gebe euch einen Ort, wo ihr eine ganzheitliche Gotteserfahrung machen könnt. Mit diesem Element, wo wie eine prophetische Vorschau ist. Also, wir wissen, das ganze Alte Testament ist wie ein Schattwurf auf das Neue Testament. Mose ist ein Bild für Jesus, der kommt. Ägypten ist ein Bild für Sünde, die uns gefangen hat. Also, all die Geschichten im Alten Testament, die sich real ereignet haben, sind wie ein Schattwurf, eine Vorankündigung auf das, was er kommt, im Neuen Testament, das sich erfüllt. Und so ist auch das ganze Zelt für Begegnung, die Stiftshütte, wie eine prophetische Show in etwas rein, in den Himmel rein. Und etwas, was Gott anbringt, sagt, ihr könnt hier drin etwas erleben. Und deswegen haben wir heute den Gottesdienst ein bisschen umgestellt. Merci für eure Flexibilität. Und zwar habe ich gesagt, es ist toll, über das zu reden, aber noch besser ist, wenn wir es gerade umsetzen und ganz praktisch machen. Weil wenn die Israeliten sie das Zelt vor Begegnung reinkommen, ist es eben nicht so gewesen, dass sie einfach eh Posten gemacht und dann fertig, sondern es war wie ein Postenlauf für sie. Wie ein Rundgang. Jetzt, wir gehen heute nicht da, uns raus umbewegen. Das habe ich nicht vorbereitet, dass wir alles aufgestellt haben. Wir werden die Posten hier vor Ort durchlaufen. Und wenn sie reinkommen, haben sie die verschiedenen Posten durchschritten. Irgendwann ist es dann gekommen, dass sie einen Vorhang gemacht und Sachen trennt und gesagt, nee, das gehört nicht da. Da dürfen nur die ganz Frommen rein. Und Jesus ist dann gekommen und gesagt, nee, den Vorhang tun wir wieder auf. Das ist für alle nämlich das Allerheiligste, da kommen wir später dazu. Aber es war wie ein Rundgang, eine ganzheitliche Gotteserfahrung. Und das hat mir vor etwa 2,5 Jahren wirklich einen Durchbruch gegeben in meiner Spiritualität. Seitdem mache ich das regelmässig, gehe ich 2-3 Mal in der Woche, manchmal ganz kurz, manchmal brauche ich etwa 2 Stunden. Das ist das Gute, ich kann es dann stretchen. Und das ist am Schluss ein Tool, ich habe euch dann die Zettel mitgebracht. Ihr könnt es euch mit heimnehmen. Es sind Bilder, die ihm bleiben. Und es hilft schlussendlich im Alltag, mit Gott Beziehung zu pflegen. Dass wir nicht nur ein Teil machen, oder? Nicht nur ein bisschen Worship, das ist gut. Aber das ist ein Teil. Dass wir nicht nur ein bisschen beten und sagen, Jesus, mach, 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 mach. Das ist gut. Aber das ist nur ein Teil. Sondern, dass alle Dimensionen wieder reinkommen in die Beziehung zu unserem Vater. Und er hat das so als ein Segen erlebt. Nicht etwas, was mich einengt. Nicht etwas, was irgendwo Ritual wird und dann lehre ich es durch. Aber du merkst, es gibt mir eine Struktur in meine Gottesbeziehung hinein. Manchmal merke ich, dass ich auch Posten mache, und ich merke, das ist jetzt dran. Genau. Gehen wir mal da rein und gucken wir mal miteinander die Elemente an, was Gott dort dem Mose gezeigt hat. Er hat natürlich ganz viele andere Symboliken gehabt, mit den Farben, mit den Tüchern, mit den Stoffen, mit dem Holz und Gold und alles. Aber ich nehme mich mit rein in die zentralen Elemente von dem Zelt von der Begegnung. Und zwar, wenn du bist reingekommen, das erste, was dort war, ist irgendwie der Brandopferaltar. Dort im Vorhof, oder nach dem Eingang im Vorhof rein, ist der Brandopferaltar gestanden. Da war so ein brosener Kasten, hat Stangen gehabt zum Tragen, hat am Rand hat der Hörner gehabt. Und jedes von den Elementen hat eine klare Botschaft, eine Verkündigung drin. Und wenn ich das durchschritte, dann lasse ich das immer wieder auf mich wirken. Was ist die Botschaft von diesem Element? Und für mich ist die Botschaft von diesem Brandopferaltar ist einfach das Kreuz von Jesus. Was haben sie dort gemacht? Sie haben dort Tier gebracht, ohne Fehl und Tadel. Sie haben dort geopfert, Gott danken gesehen, Gott anbetet und an ihrer Stadt ein Opfer hergelegt. Sie wussten, wir können unsere Fehler nicht tragen, jemand anderes muss für das zahlen. Und was hat Jesus für uns gemacht? Und das ist das, was wir uns immer wieder bewusst machen können, wenn wir reinkommen zu einem Brandopferaltar, sagen, Jesus, danke, bist du das unfehlbare Lamm. Das Lamm ohne Fehl und Tadel. Jesus, danke, hast du dich hergegeben als ein lebendiges Opfer für mich. Hast du nichts zurückgehalten aus Liebe? Hast du uns die Liebe vom Vater offenbart? Oder dich freiwillig auf den Altar hast gelegt und hast dein Leben gegeben für mich? Das ist die Verkündigung so. Jesus hat alles gemacht, hat sich geopfert für dich und für mich. Und ich merke, ich starte viel zu häufig in meiner Gottesbeziehung oder in der Gebetszeit, starte ich viel zu häufig, Jesus, mach und tu das. Und das Spannende ist, dass am Eingang von diesem Zelt ist als erstes die Botschaft von diesem Kreuz. Die Botschaft von dem, dass Jesus alles gemacht hat. Dass er uns versöhnt hat. Dass er ein Opfer gebracht hat. Da können wir alle Formen von Religiosität und Gesetzlichkeit, alles mit Druck, alles mit Stress, alle Anklagen, können wir dort auf einmal gerade ablegen, weil wir wissen, um das geht's nicht. Er hat alles gemacht für uns. Das ist die Botschaft für uns, wo wir können sagen, hey, wir müssen nämlich Tier opfern, die können wir jetzt essen, aber wir müssen sie nicht verbrennen, das ist schon mal gut, so. Jesus hat es ein für alle Mal gemacht. Hat alle Schuld weggenommen. Und dann können wir an den Altar herkommen und mit der Verkündigung ist immer eine Aufforderung verbunden. Was passiert in deinem Herzen, wenn du für etwas dankbar bist? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, guck mal hier, ich habe dir 5000 Stutz. Tut mir leid, das kann ich nicht bieten, aber angenommen wird, blöde Beispiel, aber angenommen wird dir 5000 Stutz einfach so auf die Hand geben. Was passiert? In den meisten Fällen, merci vielmal. Merci vielmal. Vielleicht nur, oh, ist nicht flach. So, das ist manchmal ein bisschen verhalten. Ein Freund von mir hat als er geheiratet, hat er gesagt, ja, tolle Frau, so, ja, ist nicht der Übli. Und sie hat dann gemerkt, das ist so das höchste Mass von Kompliment, was sie sich darauf einstellen muss. Das ist nicht eine Lady, so. Ja. Genau. Und alle anderen haben irgendwie, wissen was für emotionale Ausbrüche. Wir Bergler sagen halt, das ist nicht eine Lady, so. Ja. Wie geht's? Oh, ich kann nicht klagen. So. Ja, ist schon blöd, kann ich mir nicht klagen. Das ist für uns ein emotionaler Ausbruch, oder? Oh, danke Jesus, kann ich nicht klagen. So. Genau, das ist für uns so manchmal so eine Herausforderung, unsere Emotionen freie Luft zu lassen. Ich weiß nicht, wie die Adelbodner feiern, aber ich weiß, wir Frutiger feiern, wir können effektiv feiern. Aber in allen frommen Sachen haben wir Mühe. Da haben wir wie ein Stock im Viertel oder so. Sind wir irgendwo steif. Wie eine Beklemmung, als wären wir gelehrt worden, dass ja, der Körper nicht reagiert auf das, was unserem Herz abgeht. Aber wenn ich mit Frutiger in einen Schubmatch gehe und die Richtigen schiessen, das Goal, ja! So. Dann kommt die auf, denkst du, wow. Und nicht so, ja, das war nicht dumm. Oh. Das sind emotionale Ausbrüche, sind möglich, auch bei den Berglern. Und dann frage ich manchmal schon, was ist denn genau der Grund, dass wir an den Brandopferaltar herkommen, oder dass wir auf das Kreuz gucken, wo da Jesus sein Leben hat gelassen, und er auferstanden ist, 3 Tage später. Und wir sagen, oh. So. Und sagen, Jesus, tut mir so leid, dass ich beherrt worden. Er greift ganz neu mein Herz für die Botschaft von dem Kreuz, wo er, und sagt, hey, das ist nicht so, oh, er ist gestorben, oh, das ist nicht übel so, oh, ist schon noch verrückt, hey. Oh. So. Sagen, wow, er hat dort am Kreuz ein für allemal Weltgeschichte geprägt. Und ich wünsche mir viel mehr, es geht mir nicht um Formen, es geht mir nicht um Stil. Aber ich habe keine Menge bei uns zu Rüttig im Gottesdienst. Ich denke, Freunde, was ist los? Haben wir wirklich verstanden, was er gemacht am Kreuz? Oh. Halleluja. Und ich weiss, dass wir uns Bergler nicht verbiegen können. Ihr erwartet auch nicht, dass wir alle wissen, wie tanzen sollen. Sterbende Schwan aufführen im Gottesdienst. Keine Ahnung. Das erwarte ich nicht. Aber ich frage mich manchmal schon, was ist passiert in unserem Herz, dass die Botschaft vom Kreuz fast nicht in unsere Emotionen durchdringt? Dass es hier oben bleibt hocken und sagt, ja, das ist schon noch verrückt, das hat sein Leben gegeben. Dann bleibt es da oben und es kommt irgendwie nicht in unser Herz, nicht in unsere Emotionen oder mit einer auch nicht in unseren Körper, wo wir nicht sagen können, wow. Sondern mal, wow. Sag mal, wow. Das ist schon ein guter Anfang. Wir können sagen, ja. Wenn du zu Berg gehst und hast du einen Sonnenuntergang, denkst du nicht, oh, das ist nicht dubbel. Da höre ich nämlich Tadelbot nur und sage, Da drehen wir alle zusammen nämlich auch hier durch. Oder? Und dann merke ich, guck, ich will mehr mein Herz auftun, an diesem Brandopferaltar, sagen, Jesus, ergreif mein Herz mit dieser Botschaft. Ist ja manchmal schon schwierig, oder? Ich bin seit 18 Jahren bin ich mit Jesus unterwegs. Und 18 Jahre sich über die gleiche Botschaft zu freuen, ist eine Herausforderung für einen Mensch. Sagen, Jesus, ergreif mein Herz immer wieder neu, an diesem Brandopferaltar. Und so die Aufforderung ist die, dass wir herkommen, dort, dem Altar, einfach auf mal anbeten. Das erste, was wir jetzt möchten machen miteinander, ist zu dem Altar herkommen. Und das Team wird uns jetzt leiten in dieser Lobpreiszeit, wo wir miteinander ein paar Lieder singen und einfach anbeten. Vielleicht möchtest du dem Ausdruck geben mit deinem Körper. Da bist du total frei. Vielleicht kannst du das mit Wort machen, vielleicht kannst du das mit Zeichen machen. Ich brauche für das meinen Körper auch. Ich will sagen, mein Körper transportiert meine Botschaft. Wenn ich die Hände durch habe, ist es nicht, weil ich ein charismatischer Köpi bin. Sondern, weil das beim Schutt auch passiert, wenn ich richtig ein Goal schiesse, macht es mir auch so. Und manchmal zwinge ich meinen Körper. Sage, jetzt freue dich. Auch wenn du vielleicht noch nicht ganz gecheckt hast, aber es nicht Sachen, sage ich, und ich preise dich, Jesus. Das ist für mich ein Ausdruck von Händen haben. Das hat nicht mit Charismatik und nicht Charismatik zu tun. Das ist ein Ausdruck von Anbetung. Das kann ganz anders sein. Ausdruck von Anbetung kann sein, dass du hockst. Das, wie du das immer machst. Aber öffne dein Herz, dass die Botschaft vom Kreuz in dein Herz hineinkommt. Kann mal die Band durchkommen, dass miteinander ein paar Lieder singen. Einfach mal den Jesus anbeten für das, was er gemacht hat. In Danke sagen. Sagen, Jesus, ich möchte dir Dank opfern und dich anbeten. Amen. Einer von den Gielen hat vorhin gesagt, jetzt müssen wir auch noch aufstehen. Jetzt gehört. Genau. Und so ist es mir manchmal auch gegangen. Aber jetzt stellt euch mal vor, irgendwo in 12 Jahren oder so, Winterolympiade, Zadelboden. Es ist Riesen, der zweite Lauf. Nach dem ersten Lauf hat der Schweizer gefühlt, welcher seid ihr Fan von der Schweizer? Hä? Ein paar gute. Immer nehmen irgendeinen, hä? Irgendein Schweizer hat gefühlt nach dem ersten Lauf. Zweiter Lauf, der Typ steht oben. Wir alle zusammen haben Zitterung, ich neu. Sogar wenn wir nicht Ski-Fan sind. Mit dem Zadelboden, Olympiade, ein Schweizer kann gewinnen, so. Denkst, oh. Und dann kommt der Typ Obach, kommt in den Zielhang, verwünscht das Käben ein, ist perfekt. Kommt ins Ziel, über eine Linie, was passiert auf der Tafel, grün! Erster Platz, ja! So, hä? Ob du Skifan bist oder nicht, ist egal. Der Jubel ist, ja, Schweizer hat gewonnen, Olympiade oder Zadelboden, gewaltig! Oder? Unglaublich, ein Riesenfest. Alle liegen sich in den Armen und tanzen und jubeln. Auch wenn man nicht Skifan ist. Es ist vielleicht unrealistisch, dass die Olympiade da wird sein. Aber das, was Jesus gemacht hat am Kreuz von Golgatha, ist gewaltiger als jeder Sieg beim Skifahren, als jedes Goal, das sie schiessen beim Schutten. Er hat dort einen grösseren Sieg eingefahren. Und das verkündet Altar dort. Er ist ein Sieger, hat etwas gemacht für uns, was wirklich wert ist. So. Vielleicht merkt ihr, dass Gefahr da drin ist, und dann schon, dass man die Augen auftut und denkt, hat er jetzt die Hände durch? Oh, der bleibt hocken, was ist mit dem? Hat er nicht Freude an Jesus? Ist er noch auf dem Weg? So. Und dann kommen wir sofort in eine religiöse Situation hinein als Gemeinde, wo wir einander beobachten und beurteilen, oder? Und das wollen wir nicht. Anbetung ist immer Freiheit. Wo jeder persönlich vor Gott kommt, wo jeder persönlich an den Altar kommt, wo jeder persönlich dem Gott begegnet. Und was der andere macht, ist nicht dein Brot. Weil es gibt Momente, wo ich sehe, der Brandopferaltar hat auch Hörner gehabt. Ein tiefes Bild. Die sind da gewesen zum Heben. Es gibt Momente, wo du dich heben an dem Altar. Wo es nicht rund läuft im Leben. Wo du einen geliebten Mensch verlierst, wo du vielleicht eine schlechte Diagnose auf dem Reto bekommst, oder weiss nicht was, wo etwas schwierig ist. wo du vielleicht einen Konflikt hast, in Ehe. Vielleicht wird er gekündigt. Du weißt nicht, wie es weitergeht in deinem Leben. Beziehungen gehen auseinander. Deine Kinder irgendwo Streit unter, keine Ahnung was. Wo die Botschaft die Frage stellt, ob Gott wirklich gut ist. Ist er wirklich noch gut? Hat er wirklich gesiegt? Hat er wirklich alles im Griff? Und da gibt es Momente im Leben, wo wir ganz fest an den Horen müssen festhalten. Dass wir uns von dem Altar nicht wegreisen lassen, von dieser Botschaft, dass Gott durch und durch gut ist. Von dieser Botschaft, dass Jesus alles gemacht hat. Wo du auch weißt, jetzt musst du dich durchheben. Jetzt musst du dich heben. So. Und wir sehen es in den Psalmen beim David. Hat er Momente gehabt, wo er klagt und jammert und klagt und jammert. Aber irgendwann merkst du, hat er sich wieder aufziehen können. Und hat wieder das Lob übergehen können. Und das ist für mich ganz ein tiefes Bild mit diesen Horen. Und vielleicht bist du in so einer Situation, wo du merkst, ich muss mich auch heben. Es geht mir wirklich, ich fühle mich nicht so von, yeah, Judy, hui, ist alles gut. Sondern du merkst, weißt du, in meinem Herz ist etwas gebrochen. Und dann musst du auch nicht wissen, was für Tänze führen, so tun, als wäre alles gut. Aber der hebt einfach an diesen Horror, lass dich nicht wegreissen von dieser Botschaft, dass er gut ist. Wenn du dann bist weitergegangen, oder die Juden, wenn sie sind weitergelaufen, ist der nächste Punkt, wo ich kam, ist ein Waschbecken gewesen. Die Priester haben sich dort gewaschen. Und wer sind die Priester? Das sind wir. Das ist der Ort von Reinigung. Ich finde das so toll. In unserem religiösen Verständnis ist das, wenn du zu Gott kommst, musst du einfach mal waschen und nachher vielleicht noch ein paar Tänze aufführen und irgendwie etwas machen. Und nachher darfst du vor den Brandopferaltar kommen und Gott anbeten und ihm begegnen. Und Gott hat gesagt, nein, bei mir funktioniert das eben anders. Am Anfang, im Eingang kommt Gnade. Kommt immer zuerst Gnade. Und wenn du Gnade verstanden hast, was Jesus hat gemacht, dann kommst du nicht zum Waschbecken, nicht, oh, jetzt hat mich jemand verwünscht, schon ein Blöd, das sehe ich so. Sondern du bist, ah, ich bin dreckig geworden, ich will das gar nicht. Und du kommst herkommen und sagst, Jesus, mach mir rein. Aber immer vom Punkt der Gnade aus kommen wir zum Waschbecken. Das dürfen wir nicht rauslassen, sonst wird es immer religiös. Versuchen wir immer Gott zu beeindrucken oder die anderen müssen um. Von Gnade her kommen wir zum Waschbecken. Vielleicht ist es etwas, was du merkst, dass ich habe es gedacht, rausgelassen, ich habe nicht die Wahrheit gesehen, ich habe jemanden nicht richtig behandelt, wo wir sagen, Jesus, es tut mir leid. Und manchmal ist es mit dem gemacht. Vielleicht merkst du, dass du im Alltag Kontakt kam mit jemandem, der hat wüst geredet oder schlecht geredet über andere Menschen. Wo du mit Dreck in Kontakt gekommen. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und obwohl mir nicht selber in Bauern hat, habe ich häufig nach Bauernhof geschmeckt. Obwohl ich mit dem nicht direkt das Zeug habe ich so geschmeckt, weil ich Nachbar war. Und Jesus hat das gesehen, in Johannes 13, der Jünger hat die Füße gewaschen. Hat gesagt, guck, ihr seid zwar rein, aber ihr braucht es, dass ihr immer die Füße wascht. Von dem Alltagsdreck, wo ihr in Kontakt kommt. Das passiert im Leben, dass wir manchmal mit Menschen in Kontakt kommen. Dass du gar nicht, du sündigst nicht, du machst vielleicht keinen Fehler, aber du bist mit Menschen zusammen, beim Arbeiten, in der Familie, wo sie eigentlich rauslassen, wo sie sich falsch verhalten. Und es geht nicht darum, die zu verachten, aber es geht darum zu sagen, und ich will nicht, dass sich der Geschmack an mir festsetzt. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Vielleicht guckst du mal bei irgendeinem Film und da kommt irgendwo eine Szene vor, wo du sagst, hey, das ist nicht gut. Und wir denken, ah, das ist einfach nicht gut. Für mich ist das immer ein Punkt, wo ich sage, Jesus, ich löse mich von dem. Ich löse mich von dem Gedanken gut, der in diesen Filmen zum Teil vermittelt wird. Oder? Ich löse mich von dem, was jetzt da hat rausgelassen gerade. Mit dem habe ich nichts zu tun. Das wollte ich von mir abwaschen. Und das ist so der Ort, wo wir Vergebung bekommen, wo wir gewaschen werden dürfen. Und vielleicht fragst du jetzt ganz kurz, Jesus, wie es in 1. Johannes 1,9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, unsere Fehler, unsere Schwachheiten, so ist Jesus treu und gerecht, dass er uns alles vergibt, uns reinigt von dieser Ungerechtigkeit. Und vielleicht kannst du ganz kurz fragen, Jesus, gibt es etwas, was du von mir wegwaschen willst? Ist irgendwo Dreck an mir, der gar nicht zu mir gehört? Und du sagst, guck, das stinkt. Und jetzt machen wir eine kurze Stille, wo du kannst sagen, Jesus, möchtest du mir etwas sagen? Und du kannst sagen, Jesus, gibt es etwas, das du mir aufzeigen willst? Und wenn er dir etwas zeigt, kannst du es auch gleich herbringen. Ich sage, Jesus, dann löse mich von dem. Ich sage, es tut mir leid, weil du bist schuldig geworden. Ich will mich von dem trennen, mit dem, was ich nichts zu tun habe. Ich wische das ab. Danke, tust du mich jetzt reinigen. In meinen Gedanken. In meinen Emotionen. auch in meiner Erinnerung. Und wenn Jesus vergibt, ist es nicht so, ja, ich bringe es dir mal wieder vor, sondern das ganz vergeben. Und danke, Jesus, dass du jetzt einfach auch Vergebung zusprichst, dass du auch Gerechtigkeit zusprichst hier in diesem Raum. Dass wir immer wieder herkommen dürfen, die Gerechtigkeit von dir empfangen. Dürfen wieder hergestellt werden, wie unsere Würde. Dass da kein Raum ist für Anklage, für Verdammnis. Weil wir irgendwo unsere Vorsätze nicht hingehalten und wir denken, jetzt tue ich mehr Bibel lesen, das ist nicht gegangen und wir fühlen uns wieder schlechte Christen. Jesus, danke, ist das nicht der Punkt. Danke, sind wir geliebte Kinder von dir. Danke, sind wir auch geliebte Kinder von dir, wenn wir zwischendurch daneben hauen, im Dreck landen. Danke, heisst scharf sein, nicht, dass wir immer müssen rein bleiben und alles perfekt machen, sondern ist der Unterschied vom Schaf zur Sau, ist, dass das Schaf im Dreck nicht wohl ist. Für die Sau ist es daheim. Er fühlt sich wohl im Schlamm. Aber das Schaf steht wieder auf und es wird gereinigt vom Hirn. Und danke, passiert das bei uns immer wieder neu. Amen. Und manchmal gibt es da Sachen, wenn ich es so abwäsche, wo ich merke, es reicht nicht, dass ich es einfach Jesus sage. Manchmal sind Leute von etwas betroffen. Und mein Prinzip ist, ich versuche es dort in Ordnung zu bringen, wo es Leute betrifft. Also wenn ich irgendwo ein Seich rauslasse und andere hören das, versuche ich das vor diesen Leuten wieder in Ordnung zu bringen. Wenn ich jemandem nicht die Wahrheit sage, sage ich nicht nur Jesus, es tut mir leid, sondern dann sage ich, guck, es war nicht die Wahrheit gewesen. Weil das sind Leute, die betroffen. Aber ich muss nicht immer mit allen alles klären, was es nicht betrifft. So das Prinzip vom Farbkübel. Wenn du Farbkübel lackierst, das ist ein Fehler, dann klärst du mit denen, die Farbe abbekommen, weil sie es nicht gemerkt haben. Das tun wir dort putzen, wo es einen Kleckser gegeben hat. Punkt. Gut. Und dann, wenn du dort bist weitergegangen, manchmal ist es ganz kurz, manchmal merkst du, wow, bin ich rein, ich muss nicht mehr waschen, ist alles gut. So, Halleluja. Manchmal merkst du, jetzt brauche ich das Zeitchen hier. Ich muss gerade ein bisschen das Vollbad nehmen heute. Genau. Und dann sind sie weitergegangen, sind reingekommen ins Zelt und dann sind zwei Sachen gestanden. Zur Rechten ist ein Schaubrottisch gestanden. Ein Tisch, wo sie immer wieder in Brot ausgestellt. Sie sagen, leck, ist das eine Verschwendung oder Brot? Und das haben sie nicht gegessen. Sie sind hergetan. Ausser der David hat es mal gegessen, hat es ein bisschen Drama gegeben. Aber sie ist hergetan als eine Botschaft. Du bist in den Tempel gekommen. Nachdem du hast gehört, dass Gott gnädig ist, alles für dich gemacht. Nachdem du hast erlebt, wie Jesus dich gereinigt hat, kommst du rein. Und nachher kommt die Botschaft von dem Tisch in dein Herz hinein und sagt, ich bin der Herr, dein Versorger. An meinem Tisch ist immer genug. Und ich finde, der Tisch ist ein gutes Bild für den Himmel. Das heisst, wir sind Epheser 1, heisst, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen. Es ist alles vorhanden, was wir brauchen für das Leben. Für unser Leben als Christ zu meistern. Es ist alles da. Es ist auf einem Tisch. Gott ist nicht so ein Gott, der uns wie eben in einer Zucht drinnen kommt, kommt mästen. Und das Zeug ansteckt, dann brauchst du jetzt noch Futter. So. Er sagt, guck, hier auf dem Tisch ist alles, was du brauchst. Und du bist eingeladen, herzukommen zum Pfad. Und das ist für mich der Ort von Versorgung, wo sie es im Himmel ist immer genug. Im Himmel hat es alles, was ich brauche. Und da kann ich herkommen und nehmen. Und dann sage ich häufig, Jesus, was brauche ich genau? Manchmal weiss ich selber nicht, was in mir abgeht, oder? Weiss nicht, Männer haben manchmal so ein Problem, so mit Zugang zu den Emotionen und Gefühl ist manchmal schwierig. So, da helfen so Frauen dann manchmal schon. Aber sage ich, Jesus, was geht in mir ab? Ich bin mutrig. Ich weiss nicht, was abgeht. Und was? Ah, okay, das hat mich aufgeregt. Oder das ist gsi. Ah, ich bin einfach müde. So. Sage, Jesus, ich bin müde, danke, fühlst du mich mit Wachheit, weil ich kann nicht immer neben die Fuß, wenn ich müde bin, oder? Wäre ja schön. Oh! Mänti am 10. Ja, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen, so. Genau. Aber da ist ein Himmelstisch, der gedeckt ist. Ich habe nicht jeden Sonntagmorgen Lust auf Gottesdienst. Wirklich. Aber da ist Freude auf dem Tisch. Sage, Jesus, danke. Danke, dass du mich füllst mit Freude. Und danke, dass du mich füllst mit Motivation für den Morgen. Heute habe ich ihn nicht gebraucht. Ich war sehr motiviert gewesen, zum Herkommen. So. Aber manchmal braucht man so, ah, ausschlafen, so. Ja, ich muss gerade predigen. Genau. Das gibt mir ja auch so. Und ich weiss, jetzt mach dich auf, weil es tut dir gut. Komm her und sag, Jesus, ich bin mutig und motzig. Oder ich bin hässig auf jemanden. Ich nehme jetzt Vergebungsbereitschaft. Ich empfehle Liebe für die Person, die mich so aufregt. Die bringt mich so auf die Palme. Danke, hast du Liebe für die Person. Jesus, danke, hast du Wahrheit, dass ich die Wahrheit sagen kann. Da ist alles auf dem Tisch vorhanden, du kannst herkommen und einfach empfangen. Vielleicht hast du finanzielle Sorgen, sagen, Jesus, danke, hast du Versorgung für mich. Sie wissen ja genug. Und du willst für mich gucken. Vielleicht, ja, x Momente gehabt, wo man nicht gewusst, wie Rechnungen zahlen. Aber ich frage sie um den Tisch, wenn ich gesagt, Jesus, hey, ich bringe dir die Rechnung auf den Tisch. So. Du hast ein Problem. Du kannst meine Rechnung nicht zahlen. Und dann hat er gesagt, mal, ich kann. Wir haben so viel Wunder erlebt. Oh, Fried, vielleicht hast du zu viel Geld. Und weißt nicht, was machen damit? Es lachen alle, aber wir Schweizer, uns geht es doch so. Ganz ehrlich. Wir haben irgendwie fast alle zu viel Geld. Dass wir ganz, ganz viel Zeug machen können, was wirklich nicht nötig wäre. Wirklich nicht. Logisch, wenn wir es vergleichen mit den krassen Verdienern. Aber jeder hier ist in dem Sinn im Weltvergleich extrem reich. Was könnten wir noch? Jetzt haben wir ein bisschen Lohnerhöhung, was machen wir? Wo gehen wir noch in die Ferien? Wo tun wir da so dieses und sagen, Jesus, vielleicht legst du mal ein Brot auf den Tisch für jemand anderes. Das ist vielleicht auch mal die Botschaft. Ich hatte Jahre, wo ich erlebt, wie ich von diesem Tisch nehmen und essen konnte. Und heute sind wir an einem Punkt, wo es uns gut geht. Wo wir immer wieder merken, und ich komme an den Tisch und ich merke, Jesus, ich habe dich genug. Ich könnte jetzt mal ein Brötchen heranlegen. Man könnte ihnen etwas Gutes tun. Jede Botschaft von Gnade wandelt sich immer in eine Frage in mein Herz. Was mache ich damit? Kann ich dir darauf Antwort geben? Und ich weiß nicht, was du heute brauchst. Was du brauchst, für dem Jesus nachher zu folgen. Was du brauchst, für als Christ kraftvoll unterwegs zu sein im Alltag. Was du brauchst, für deine Kinder Geduld und Liebe zu behandeln. Vielleicht ist es genau Geduld und Liebe. So. Ich weiß nicht, was es ist, dass du brauchst im Umgang mit deinem Chef, der dich unfair behandelt. Oder wenn du in der Arbeit hockst, bist du überfordert oder bist du unterfordert. Auf dem Tisch ist häufig die Antwort für unser Leben. Und wir dürfen herkommen und empfangen. Jetzt machen wir wieder einen kurzen Moment von Stille. Vielleicht weißt du, was du brauchst. Dann kannst du dich her und sagst, Jesus, danke, darf ich das von dir empfangen. Er weiß schon, was du brauchst, bevor du siehst. Steht in der Bibel. Du darfst dich empfangen. Du darfst sie in Anspruch nehmen. Sagen, danke darf ich nehmen von diesem Tisch. Du darfst ihm irgendein Herz zusprechen, wenn er sich Sorgen macht, wenn er sich anklagt, weil es eben vielleicht einen Fehler gemacht hat drinnen, sagen, oh, Jesus wird für mich sorgen. Und wenn du nicht weißt, was es ist, darfst du Jesus fragen, was brauche ich irgendwie genau? Wieso geht es mir so, wie es mir geht? Was möchtest du mir geben heute Morgen? Frage ich manchmal auch. Er weiß ja manchmal besser, welche Vitamine sie brauchen. Was möchtest du mir geben heute Morgen, Jesus? Vielleicht hilft es dir, wenn du das Bild auch machst. Ich habe angefangen, wenn ich merke, ich brauche Liebe, dann tue ich bildlich so wie Erdbeere essen. So, sage ich, okay, die Erdbeere ist ja für mich für Liebe. Oder wenn ich weiss, ich brauche Wachheit, dann nehme ich geistlich einen Kaffee. Ich sage, Jesus, danke, füllst du mich jetzt mit Wachheit. Ich trinke so ein geistliches Kaffee von Wachheit. Dass mein Körper checkt, was passiert hier. Mache ich das manchmal so. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns das gibst, was wir brauchen, an Mut, an Hoffnung, an Zuversicht, an Glauben, an Ehrlichkeit, Freundlichkeit, an Liebe, all die Früchte vom Geist, die du uns möchtest geben. Danke, dass du uns jetzt gerade versorgst. Dort, wo Mangel ist, wo Verzweiflung ist, dass du reinkommst und das füllst. Amen. Wer merkt, man kann es irgendwie ganz kurz machen und man kann es wirklich ausführlich machen und lang darüber reden. Der nächste Punkt ist, links vom Schaubrot ist ein Leuchter gestanden. Die Menora, der siebenarmige Leuchter, aus Gold, sechs Arme in der Mitte. Und der hat immer müssen brünnen. Haben sie alle drauf geguckt, dass der immer brünnt. Und es gibt ganz so viele verschiedene Hinweise. Aber zehnt ist ja das, dass wir wissen, Jesus ist unser Licht vor der Welt, oder? Sagt, ich bin gekommen, für Licht vor der Welt zu sein. Und du merkst, die Elemente haben so viele verschiedene Bedeutungen. Ich mache jetzt eine raus. Oder zwei. So. Was ich dort immer mache bei dem Leuchter? Für mich ist das der Ort, wo ich höre. Ich sage, guck, Licht ist für mich immer so, dass Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Du willst zu mir reden und ich will hier hören. Was möchtest du mir sagen? Weil die grössten Probleme, die ich habe, haben mit Lügen zu tun, über mich oder über andere Menschen oder über Jesus. Und ich sage, Jesus, was ist Wahrheit? Was siehst du zu mir ganz persönlich? Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ah, leck, bin ich ein schlechter Pastor und alle anderen machen es besser, jetzt hast du wieder etwas verhauen. Weißt du, das kennt ihr ja auch, ja, im Job und als Eltern und so. Dann denkst du, ah, was bin ich für ihn, so. Und ich sage, Jesus, ich bin wirklich ein Mensch. Beschränkt und schwach und so. Aber ich muss hören, was du über mich siehst. Weil das, was ich hier mache, bringt gar nichts. Bringt niemand weiter. Ausser ein bisschen selbst mit Lippen lassen, aber das bringt nichts. Was möchtest du mir sagen? Hast du auch den Ort, wo ich sage, Jesus, möchtest du mir etwas sagen über andere Menschen? Ich versuche mir in der Woche regelmässig Zeit zu nehmen und sage, Jesus, so wie der Samuel, sprich, dein Knecht hört. Ich will hören. Und spannend, was ich damit immer wieder erlebe. Wo Gott einfach Namen in Erinnerung ruft, Personen in Erinnerung ruft, Situationen. Und einfach angefangen, auf das zu reagieren, dass ich den Leuten eine Sprachnachricht schicke oder ein SMS oder mal anrufe und sage, hey, hat ihr gedacht, aber für das betet, wie geht's dir? Und spannenderweise ist unglaublich, was in dem passiert. Auch mit Nicht-Christen ist es spannend übrigens. Wenn du dir einen Tag durch jemanden denkst, Nachbarn oder irgendwie eine Situation ist oder eine Last hast, frag nachher. Du wirst merken, wie oft mal die Türen aufgehen zu Nachbarn. Wir sind mal unterwegs gewesen, wir haben gebetet, ich und meine Frau im Auto, gesagt, Jesus. Und dann sind die Nachbarn so wichtig geworden, wir haben gewusst, die sind krank, und haben gesagt, Jesus, was möchtest du uns da sagen? Und wir haben es nicht gewusst. Wir haben gesagt, okay, schenk uns doch einfach einen Zugang, dass wir dort irgendwo näher an sie herkommen, dass wir ihnen dienen können. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Da musst du eingreifen. Am nächsten Tag läutet es und der Nachbar steht vor der Tür und sagt, könnt ihr uns bitte helfen? Das ist, wow. Das konnte ich nicht machen. Da hat er es eingefädelt. Und manchmal kannst du dann etwas machen, und du sagst, jetzt muss ich handeln. Du bist der Leuchter, wo Wahrheit reinkommt, wo uns frei macht, wo uns führt, wo Gott zu uns redet. Und dann versuche ich immer wieder auszuharren. Was möchtest du zu mir sagen? Es gibt so eine schöne Bibelstelle, so öffne unser Ohr, dass wir hören, wie ein Jünger gehört. Das ist mein Gebet immer wieder neu. Ich sage, ich möchte hören, was du siehst. Weil wir von Gott geführt sind, das hat so eine Kraft. Da passiert so viel. Das ist unglaublich. Da wird immer wieder bereit sein, von meinem Tagesplan abzuweichen und mich zu stören von dem Gott. Und sage mal, wenn du redest, will ich gehen. Auf dein Wort hören, will ich es tun. Auch wenn es keinen Sinn macht, auch wenn ich blöd anstehe, wenn ich das Gesicht verliere, ich will es probieren, auf dein Wort hören. Lass es so Menschen sein. Die Aufgabe gebe ich mit ihm. Wenn du das möchtest, dass du heute die Zeit nimmst, sage Jesus, was möchtest du mir genau sagen? Ich tue mir es aber heute aufschreiben, weil ich bei so einem vergesslichen Hubi ist wirklich verrückt. Also das gebe ich aber so Neatil, Türzug. Oh, cool, ich habe etwas gehört. Am nächsten Tag ist nicht mehr, was du gehört hast. Ich muss es aber aufschreiben. Sie weiss, ah, das wollte ich noch machen. Das wollte ich noch machen. Da habe ich noch melden sollen. Ich habe es nicht gemacht. Ah, tu ich jetzt. Das ist schon nicht so, je, yeah, juhu. Da muss ich manchmal überwinden. Aber es hat sich bis jetzt irgendwie immer gelohnt. Da ist so viel Kraft drin. Aber das lassen wir jetzt aus, weil das braucht noch ein bisschen mehr Zeit und mit Aufschreiben und so. Genau. Aber wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne daheim praktizieren. Könnt das Kerzchen anzünden, so als Bild von Jesus ist das Licht vom Welt, vor der Welt. Ist ja die andere Botschaft da drin, dass wir zum Licht vor der Welt gesetzt sind worden. Jetzt. Oder? Weil er in uns ist. Gut. Gehen wir weiter. Und das finde ich ein nächster starker Punkt. Als sie sind weitergelaufen, ist nicht der Räucheraltar gekommen. Auch der hat wieder Horror gehabt. Auch wieder das Bild. Dort musst du manchmal festhalten. Da musst du manchmal ein bisschen dranbleiben. Ich gebe manchmal ein bisschen schnell auf, dass wir denken, ah, ich habe es jetzt gesehen, jetzt kann ich ja gucken. So. Und Jesus hat ein paar Mal gesagt, hört nicht auf beten, hört nicht nachher. Bleibt beharrlich, bis ihr es überkommt. Und wir sind schnell so ein bisschen in einem fatalistischen Gottesbild drin, wo wir sagen, Jesus, wie du willst, tu doch, oder tu nicht, er hat nicht will in diesem Fall. So. Ich verstehe es, das hat damit zu tun, dass wir unser Herz schützen, oder? Da wollen wir uns auch nicht verletzlich machen. Aber irgendwie hat Jesus uns aufgefordert, dass wir bei Gott ringen und stürmen, um Hosen beziehen, bis er uns antwortet. Es kann sein, dass er mal sagt, nein. Weil es nicht gut ist oder weil er einen anderen Plan hat. Irgendwie sind die Nees in der Bibel ganz, ganz selten. Hat es auch gegeben, wo er Paulus hat gesagt, nein, komm, das mit dem Stachel im Fleisch, ob das ein Mensch war oder was auch immer, da hat Gott gesagt, nein. Aber wir sehen hunderte von Situationen, wo Gott gesagt ja. Aber nicht immer auf den ersten Moment. Oder? Es sind solche, die sind 40 Jahre gelähmt gewesen, andere sind das Leben lang blind gewesen. Und dann auf einmal ist es passiert. Und wenn ich sehe, Jesus, du willst heilen mich doch, er hat, ich bin nicht geheilt worden, der hätte nicht wollen. Schützen wir uns manchmal selber? Aber streck dich doch einfach aus, dass Gott eingreift, bis er sieht, ich habe dich gehört, bis ruhig. Und wenn er das nicht sieht, dann ziehe ich weiter im Hosenbein vom Vater. Und sage, Daddy, das hätte ich gern. Bitte. Meine Söhne bringen mich immer wieder weich. Das ist Prinzipien, es ist nie. Bitte. Und dann können sie die Augen aufschlagen und machen, Daddy. Manchmal gibt es sogar Zeug, wo ich denke, ist blöd, aber. Das ist so süß. Und das ist, der Vater lässt sich immer wieder erweichen von unserem Bitten. Und das Bild finde ich so stark von diesem Brandopferaltar. Weißt du, was in der Offenbarung steht? Dass unsere Gebete wie Rauch aufsteigen vor Gott. Jetzt, wir sind Bergmenschen. In der Stadt muss ich aber erklären, wie Rauch schmeckt und so. Aber wir wissen, wie man ein Feuer macht. Alle Männer hier können wahrscheinlich ein Feuer noch anzünden. Ist wirklich, ohne aus können es nicht mal alle. So, aber wir können das noch. Hey, wow. Sie passieren, so, wir können Feuer machen. So. Genau. Aber jetzt musst du dir das mal vorstellen. Vielleicht machst du das nächste Mal dann mal ein Schminenfeuerli. Zünd es mal an. Und dann bleibst du mit der Nase in sicherem Abstand einfach drüber. Und dann ziehst du den Rauch mal rein. Rauch ist so penetrant. Das kannst du nicht ignorieren. Das erfordert sofortige Aufmerksamkeit, oder? Jemand, der im Rauch hockt, bist irgendwo, wir sind mal gebrätelt, da am Match oben im Ross ein Feuerli gemacht, da bist du gerade hergefahren, haben wir schon gedacht, wo kommt uns der Bauer, wie ich sagen, gesagt, ah, das ist nur mit Timo, alles gut. Genau. Dann sind wir angeguckt und der Wind hat etwa 7 Mal gekehrt, oder? Und kaum ist der Rauch gekommen, haben alle sofort reagiert drauf. Und ich finde, das ist ein tiefes Bild, dass unser Gebet wie Rauch aufsteigen in die Nase von Gott. Er kann unser Gebet nicht ignorieren. Die sind für ihn so, nicht negativ penetrant, aber die sind so, die regen seine Aufmerksamkeit. Er hat das verheißen, das, was ihr bittet, das würde ich tun. Er hat gesagt, ich höre auf euch. Er hat uns keine Zeitspanne verheißen. Er hat nicht gesagt, wenn noch wie, aber er hat gesagt, alle Gebete kommen an. Nimm ich wahr. Das steigt auf. Möchte ich dir auch Mut machen? Das macht Sinn, wenn wir da gebig aufbiegeln. Das ist keine fromme Übung. Das hat Kraft. Also machen wir nicht kleine Feuerli mit so einem Bänkeli, ja wieder mal da, machen wir Feuer. Gott nimmt das wahr. Jedes Wort, bevor es aus unserem Mund rausgeht, hat er schon gehört. Beten macht wirklich Sinn. Fürbitte hat wirklich Kraft. Und das kennt ihr, wie umkämpft das ist. Ich weiß nicht, wie ihr hier Gemeinde zusammen betet. Das ist bei uns der umkämpfteste Punkt der Gemeinde. Das ist das, was man als erstes stricht, wenn man zu viel hat der Woche. Das ist nicht das Training. Das ist nicht das Hobby. Das ist das Gebet. Ich habe streng gehabt diese Woche. Ich brauche gerade ein bisschen Luft. Das ist das Gebet. Ja, logisch ist das Gebet. Ich will auch niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Ich rede von mir hier. So. Es geht mir so. Ja, weißt du, jetzt war gerade viel gewesen. Jetzt noch. Da sind so viele Ausreden in meinem Herz drin. Und jetzt sagen, der Hörner zum Heben und sagen, lass nicht los und hör nicht auf. Lukas 18, die bittende Witwe. Und Jesus sagt, denkt ihr, ich würde Glauben finden? Hört nicht auf beten. Das lohnt sich. Und dann frage ich aber Jesus, für wer soll ich beten? Ich bin nicht so der Leistenbetter, oder? Das ist nicht so mein Ding. Und das mit den Knien ist auch nicht so meins. Am liebsten gehe ich schuhen. Dann gehe ich irgendwo, mache eine Runde. So. Dann habe ich meinen Weg, wo ich weiss, da habe ich Zeit. Und dann schlafe ich auch nicht ein. So. Sonst ist das Bett am Hocken, ist schon gar nicht gut. Da Auch mit Schlafstörungen, dort schlafe ich garantiert ein, wenn ich irgendwie so im Bett bin. Genau, das sage ich. Wenn ich hocke, dann tue ich aber ein bisschen Wippen dazu. Das habe ich von den Juden gelernt, und gemerkt, ah, das ist eine gute Taktik, so. Der Fuß ist nicht ein. Das ist wirklich, das ist echt clever. So, dann muss ich, das sieht ein bisschen doof aus, für die, die müssen zugucken, aber für selber, mir hilft es, wach zu bleiben, oder? Genau. Aber das mache ich nicht mehr, wenn ich ein Lienziger bin, weil, genau. Ich wollte da nicht anstossen mit umwackeln. Genau. Für was sollen wir beten? Jetzt machen wir eine Gebetszeit zusammen, bevor wir jetzt zum letzten Punkt kommen. Und dann zum Schluss sind sie eben meistens näher beim Vorhang bleiben stehen, oder? Ausser, dann ist Jesus gekommen, hat den Vorhang aufgerissen und gesagt, guck, da ist der Zugang frei geworden. Und das ist für mich, ganz ehrlich gesagt, der schwierigste Punkt. Ist die Bundeslade. Es ist ja ganz viele Bilder drin. In der Bundeslade ist das Gesetz. So, drin. Ist das Bild jetzt für den Heiligen Geist. Sie haben Buchstaben gehabt, wir haben Geist bekommen. Es ist die Cherubim, das ist wie ein Gnadenthron, hat man dem gesehen. Und es ist insgesamt der Ort von Gottes Gegenwart. Und ich merke, bis zum Vorhang her, haben wir vieles gemacht. Oder wir sind wieder ein bisschen Machen drin gewesen. Wir haben angebetet, wir haben Buße da, wir haben es gewaschen, wir haben empfangen, wir haben uns führen, wir haben gelost, wir haben gebetet und Fürbitten gemacht. Und Gottes Gegenwart, merke ich, das ist so der Punkt, wo für mich manchmal so wie ein unsichtbarer Vorhang davor ist, weil es manchmal schwierig ist, einfach eben nichts zu tun. Und nicht wieder zu liefern. Das ist wie bei Ehe auch, oder? Du kannst eine gute Ehe haben, du kannst viel miteinander machen und tun. Aber es ist eine Dimension in einer Beziehung von sein, die schwierig ist, das manchmal auszuhalten. Und nicht nur einfach so Ring geht, manchmal. Aber wo manchmal ein Ausdruck dafür ist, jetzt ist alles gut zwischen uns. Wir sind im Sommer, sind wir drei Wochen unterwegs gewesen, mit der Camper auf den Eltern können brauchen. Und er, die Buben da können früh liegen, meine kleinen Jungs da. Und dann hockst du am Abend dort, am Anfang, gell, 8 oder 10 Stunden Auto fahren, da rätsch, dann kommt alles ab, sie hat schon lange schon reden, du rätsch, jeden Abend vor dem Camper höckeln, du rätsch. Und irgendwann, wenn du dann weiterfährst, auf das Mal, haben wir fast nicht gewusst, was reden. Und dann bin ich ein bisschen gestresst gewesen, dachte, ja, ist unsere Beziehung nicht gut, was ist, wir haben einander nichts zu sagen, so. Das ist ja nicht so gewesen, aber, dann habe ich gemerkt, weißt du, es ist einfach gut. Wir können einfach mal schweigen jetzt. Und es ist mega schön. Ich finde es etwas sehr Intimes und Vertrautes. Einfach zu sein. Miteinander. Nachzusein. Das ist eine tiefe Ehequalität. Und bei Gott ist es manchmal ganz schwierig. Noch viel mehr, weil er unsichtbar ist. Und es schwierig ist, du kannst mir schlecht einfach auf den Schoß legen. Und als Männer hast du sowieso so ein bisschen schwierige Beziehung zu Gott auf den Schoß legen, manchmal, oder? So. Und gleich ist der Punkt, und ich glaube, auch wichtig ist, dass wir wieder herkommen. Dass wir in Gottes Gegenwart hineinkommen, wie das immer auch aussehen kann. Einfach sein. Einfach sein. Mal aufhören schwabbeln. Sagen, jetzt bist du mal ruhig. Aufhören, ah, oh, du bist gut, jetzt bist du mal ruhig. Jetzt bist du mal bei mir. Und das ist für mich etwas, das bin ich immer noch am Üben. Und immer wieder am Üben. Lernen auszuhalten. Merke, ich schweife auch schnell ab. Das ist aber Frauen so, oder? Wenn wir eh haben, haben wir auch schön miteinander. Wenn das SMS reinkommt, dann vergesse ich es abzuschalten. Oh! So. Dann bin ich auch schnell abgelenkt. Und bei Gott ist genau das Gleiche. Da kommt mir Zeuge Sinn. Wenn ich versuche, einfach Zeit zu haben mit Gott, einfach bei ihm zu sein, da kommt mir Zeuge Sinn. Da würde ich kreativ. Da kommt mir alles in Sinn, was ich die letzten Wochen vergessen habe. Alles, was ich in den nächsten 20 Jahren noch machen will. Alle Reiseziele, alles, was ich Hunger habe. Alles, was ich noch kochen kann, tutto paletti, so, wirklich alles. Und das sage ich, ist so eine Übung. Sagen, Gott, jetzt richte mein Herz auf dich. Und da hilft mir auch der Worship. Dass ich manchmal ein bisschen Musik übertue, dass es nicht ganz leislich ist, weil sonst gehört irgendwo jedes Kuhglöckchen und alles, was ist. So, das lullt mich manchmal ein bisschen ein, einfach kann sein. Manchmal lege ich dazu einfach am Boden. Manchmal hocke ich. Manchmal laufe ich dazu. Und ich einfach versuche, einfach mal zu sein und zu schweigen. Sagen, er sieht von dort aus, von dem Gnadenthron aus, wo ich zu dir rede. Und nicht nur jetzt machen und tun und so. Nicht wie beim Leuchter. Sondern wo Gott sein Herz mit uns möchte teilen. Sag, Vater, was möchtest du mir sagen? Was liegt auf deinem Herz? Jesus, wie geht's dir heute? Das ist manchmal eine lustige Frage. Ich denke, dem geht's immer gut. Nee, Jesus hat auch Sorgen. Ihn beschäftigt auch Sachen. Und dann kommst du vielleicht auf das Mal vor Gegenwart zurück in die Fürbitte oder zum Versorgungstisch oder irgendwo her. Das kommt dir noch ein bisschen quer. Gut. Aber mit diesem Punkt werden wir jetzt abschließen, dass wir nochmal vor den Thron hergehen, in seine Gegenwart hineingehen und einfach sein. Und das musst du vielleicht ein bisschen üben. Trainieren, praktizieren. Ich möchte dich zu dem einladen, dass du herausfindest, wie kannst du bei Gott sein? Wo kannst du seine Stimme am besten hören? Für mich ist es definitiv nicht das Büro. Die meisten Predigten schreibe ich in der Natur. Oder schreibe eben nicht. Ich gehe reden. Dann versuche ich mit Gott zusammen zu sagen, was ist auf deinem Herz? Dann kann ich laufen. Und dann komme ich ins Büro und mache mir noch ein paar Notizen. Aber ich kann nicht im Büro hören. Da, ich habe das KFO gemacht, dann fährt es mir auf den Motoren. Das geht nicht. Da muss ich raus. Das ist vielleicht auch dein Platz. Vielleicht ist es viele Frauen, die daheim sich eine gemütliche Ecke einrichten. So. Einen schönen Stuhl oder mit einem Teli oder irgendwie so. Ein Stuhl ist nicht meins, ich muss bewegen. So. Lass mich raus hier. Genau. Da musst du deinen Weg finden. Aber ich habe dir jetzt die 6 Elemente vorgestellt. Ich glaube, viele von euch, die schon kennt, auch schon eine Beziehung oder eine Bedeutung davon gehabt, was es genau ist. Ich habe jetzt hier mitgebracht, so Zettel, vor- und rückseitig, klein gedruckt und gross gedruckt. Je nach Sehschärfe und Stärke kann man die grossen oder die kleinen nehmen. Wenn du möchtest, hast du neben dem Ausgang so einen Zettel mit ihm nehmen. Ich brauche heute einen Zettel nehmen und ich tue die Elemente auch immer unterschiedlich interpretieren. Manchmal hat Ist am Showbrottisch ein Element ganz stark. Oder manchmal bin ich fast nur am Tisch. Und manchmal bin ich fast nur am Leuchter. Manchmal mache ich einfach den ganzen Turnus. Manchmal ganz kurz und knackig. Das kannst du in 10 Minuten machen, oder? Sagen, Jesus, merci, bist du für mich gestorben. Ah, ja, es tut mir leid, habe ich schlecht gedacht. Ah, merci, gibst mir jetzt gerade Kraft, für das ich jetzt machen muss. Jesus, ich will meine Ohren auftun, red doch zu mir. Ja, merci gut vielmal. Oh, genau. Das kannst du ganz schnell machen, aber es ist auch gut, dass du manchmal Zeit nehmen kannst. Also nehmen wir auch regelmässig etwa 2 Stunden. Einfach gehen laufen. Und das ist für mich als Mann, der sich gerne bewegt, schwierig. Aber mit Laufen oder zu Bergen, so habe ich einen Weg gefunden, wie ich das machen kann. Genau. Da kannst du selber herausfinden, was dir passt. Aber jetzt sind wir in dem Gnaden, oder vor dem Gnadenthron, vor der Bundeslade, wie aufhören heute Morgen, kann das Team nochmal hochkommen, uns nochmal reinnehmen. Du musst nicht immer alles gleich machen. Du musst nicht so wie die anderen. Ich hoffe, es gibt dir so ein bisschen Inspiration und ein bisschen frischen Wind in deine Gottesbeziehung. Ich merke, ich mache es jetzt 2,5 Jahre immer wieder. Und merke, es ist immer wieder anders, immer wieder neu. Und es gibt mir so eine Struktur drin, dass ich nicht einfach einen Punkt nur betone oder ihn ganz vergesse. Es gibt so ein bisschen Ausgleich in meiner Gottesbeziehung. Gut. Jesus, und ich danke dir jetzt, dass du uns so Bilder hast gegeben, die uns auch helfen, unsere Beziehung mit dir zu pflegen. Und ich bete für jedes, der hier ist, dass wir immer wieder neue Inspirationen bekommen dürfen, dass die Gottesbeziehung eben nicht etwas ist, was wir müssen, nicht etwas, was wir sollten, sondern dass du in unserem Herz den Hunger weckst, wie so ein Hirsch, der so schreit nach dem Wasser. Dass wir merken, wie fest wir uns sehnen nach dir. Und dass wir, wenn wir uns aufmachen und zu dir kommen, dass wir merken, was du uns da gibst an Wasser. Wie das unser Leben erfrischt und sättigt. Danke, Jesus. Amen.